Jedes Jahr wird im Islam am ein besonderes Tag eine Opferzeremonie durchgeführt. Das Blut von Schafen, Ziegen, Kuh und sogar Kamel wird vergossen. Für wem? Für Gott. Es ist, als ob dieser Gott des Blutes dieser Tiere beruhigt wird. Aber was ist mit dem Christentum? Gott will zum Opfer. Aber in welcher Form und Qualität ist Jesus als Opfer in unserem Gottesdienst abwesend? Wir lesen einen Text von Hebräer 10, 1 bis 18. Danke dir.
10, 1 bis 18. Die endgültige Sündenvergebung. Im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen. Obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für Jahr immer wieder die gleichen Opfer für sie dargebracht werden. Wenn die Menschen durch das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Opfer ein für allemal von ihren Sünden gereinigt werden könnten, dann hätten sie doch einmal mit dem Opfern aufhören müssen, weil sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten. Doch durch diese Opfer werden sie nur Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünden erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Schuld beseitigen. Darum sagte Christus, als er in die Welt kam, zu Gott: Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir einen Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt: Hier bin ich, Gott. Ich will es tun, was du von mir verlangst, wie es in den heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. Zuerst sagte er das: Opfer und Gaben hast du nicht verlangt. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht, obwohl alle diese Opfer vom Gesetz vorgeschrieben sind. Dann aber hat er gesagt: Hier bin ich, Gott. Ich will tun, was du von mir verlangst. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt die neue in Kraft. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für allemal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Jeder Priester verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer. Doch niemals können sie die Sünden wegschaffen. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und dann für immer den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort wartet er nur noch darauf, dass Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Auch der Heilige Geist bezeugt uns das in den Heiligen Schriften. Nachdem der Herr zunächst gesagt hat: Der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort: Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Das Gottesvolk auf dem Weg des Glaubens.
Danke dir. Also das war fast ein langer Text, aber ich glaube, das war so klar, was ist der Unterschied zwischen Opfer in Christentum und Opfer in andere Religionen. In Westminster Konfession lesen wir diese Worte: Würdige Empfänger, die äußerlich an den sichtbaren Elementen dieses Sakraments teilnehmen, empfangen dann auch innerlich durch den Glauben wirklich und tatsächlich, jedoch nicht fleischlich und körperlich, sondern geistlich, den kreuzigen Christus und alle Wohltaten seines Todes und nähren sich von ihm, Leib und Blut Christi, seine dann nicht körperlich oder fleischlich, in mit oder unter der Brot und Wein, doch so wirklich, aber geistlich für die glaubende Gläubige in dieser Verordnung präsent, wie die Elemente selbst in ihre äußeren Sinne sind. In unserem Bekenntnis sehen wir einen Unterschied zwischen der realen Präsenz Jesu und physischer Präsenz Jesu. Wenn wir diese Vorstellung von der realen Präsenz Jesu zum Ausdruck bringen, bedeutet das, dass er geistlich gesehen wirklich anwesend ist. Was bedeutet das? Betrachten wir zunächst, was es nicht bedeutet. Manchmal sagen wir, nächsten Sonntag kann ich nicht bei dir sein, aber im Geist bin ich bei dir. Was meinen wir, wenn wir das sagen? Das bedeutet, dass ich an die denken werde, auch wenn ich örtlich nicht bei ihnen bin. Man kann das als eine Art spirituelle Präsenz betrachten. Aber wie wurde das Gefühl, irgendwo im Geiste präsent zu sein, kaum als echte Präsenz verstehen? Das ist sicherlich nicht die Bedeutung des Bekenntnisses oder das, was Reformation wie John Calvin meinte, als sie sprachen über die reale geistliche Gegenwart Christi im Abendmahl. Was meinte Calvin? Beginnen wir zunächst mit Calvins wichtigen Formel, die in die lateinische Phrase finitum noch capus infinitum ausgedruckt wird. Das ist eine philosophische aus Vernunft oder Logik abgeleitetes Prinzip. Er sagte, dass das Endlich das Unendlich nicht enthalten kann. Wenn sie unendlich viele Wasser hätten, können sie diese Wasser nicht in einem 6-Ozean-Glas aufbewahren. Einfach zu verstehen. Oder? In Bezug auf die menschliche Natur Jesu sagte Calvin, dass der menschliche Körper Jesu die unendliche Gottheit des Sohnes Gottes nicht enthalten konne. Das ist einfach eine Art zu sagen, dass der menschliche Körper Jesu zwar nicht allgegenwärtig ist, die göttliche Natur Christi jedoch allgegenwärtig ist. Doch Calvin sagte nicht nur, dass Christus im Abendmahl wirklich gegenwärtig ist und seine göttliche Natur beruht, sondern dass diejenigen, die an Abendmahl teilnehmen, wirklich durch die menschliche Natur Christi gestärkt und genährt werden. Wie ist das möglich, wenn die menschliche Natur nicht allgegenwärtig ist? Calvin sagte, dass er uns durch die göttliche Natur gegenwärtig gemacht wird. Im Neuen Testament spricht Jesus von Weggehen und Bleiben. Johannes 13, 33 lese vor. Meine Kinder, ich bin nur noch kurzzeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte habe, Das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Die Jünger sagen so, wie er in den Himmel aufstieg. Und noch sagte er so seine Jünger, auch wenn ich in eine Sinne weggehe, bin ich in eine andere Sinne doch immer bei euch, sogar bis zum Ende des Zeitalters. Jesus sprach darüber, eine Abwesenheit und eine Abwesenheit. Wenn Paulus außerdem über den irdischen Dienst Christi spricht, sagt er, dass er Christus nie Katasaka, also in Fleisch gekannt habe. Er hat ihn nie seine irdische Inkarnation gesehen. Der Apostel kannte ihn während seiner irdischen Wirkens nicht. Die Bibel spricht davon, dass Christus so Rechte Gottes steht. Und die Idee dahinter ist, dass er nicht im Sinne seiner sichtbaren physischen Präsenz hier ist. Darüber spricht der Heidelberger Katechismus, wenn er sagte, wenn Christus die menschliche Natur berührt ist, er nicht mehr bei uns. Die Kirche hat immer verstanden, dass die menschliche Natur in die Höhe aufstieg. In Anbetracht seiner göttlichen Natur, heißt es im Katechismus, fällt er uns nie, auch wenn Christus in seine menschliche Natur in den Himmel aufgefahren ist, bleibt seine göttliche Natur allgegenwärtig und ist in der Kirche besonders präsent. Bedeutet das, dass die menschliche Natur zum Zeitpunkt, das Aufstieg in den Himmel ging und die göttliche Natur verließ und dass die perfekte Vereinigung der beiden gestört wurde? Nein. Die Inkarnation ist immer noch Realität. Dies war bereits beim Tod Christi eine Realität. Beim Tod Christi wurde die göttliche Natur neu mit einem menschlichen Leichnam vereint. Die menschliche Seele ging in den Himmel und die menschliche Seele, die im Himmel war, wurde mit der göttlichen Natur vereint. Der menschliche Körper, der im Grab lag, war immer noch mit der göttlichen Natur verbunden. Also, wenn wir können, verstehen Sie, dass die menschliche Natur lokalisieren ist, weil sie immer noch menschlich ist. Die menschliche Natur ist irgendwo andere als auf dieser Welt. Allerdings bleibt die menschliche Natur im Himmel vollkommen mit der göttlichen Natur verbunden. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie mit der göttlichen Natur in Verbindung stehen, mit der Person des Sohnes Gottes und allem, was er ist, in Verbindung stehen. Wenn ich ihm hier in der göttlichen Natur begegne und mit der Person Jesu in Gemeinschaft trete, bleibt diese göttliche Natur mit der menschlichen Natur verbunden und vereint. Indem ich mit der göttlichen Natur kommuniziere, kommuniziere ich nicht nur mit der göttlichen Natur, ich kommuniziere auch mit der menschlichen Natur, die in der perfekten Einheit mit der göttlichen Natur ist, ohne dass die menschliche Natur die göttliche Fähigkeit annimmt, an all diese verschiedenen Orten zu sein. Denken Sie daran, dass die menschliche Natur zu keinem Zeitpunkt von der göttlichen Natur getrennt ist. Auf diese Weise können Sie die Einheit der beiden Naturen aufrechterhalten und die Lokalisierung der menschlichen Natur aufrechterhalten, ohne die menschliche Natur vergötten. Und doch kann die Person Christi aufgrund der all Gegenwart der göttlichen Natur zu mehr als einer Zeit an mehr als einem Ort präsent sein. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dieser Sichtweise und der römisch-katholischen Sichtweise zu erkennen. Die römisch-katholische Sichtweise befähigt die menschliche Natur, in allem auf die Erde zu kommen, diese verschiedenen Orte gleichzeitig. Auf diese Weise können sie den menschlichen Leib Christi in so viele römisch-katholische Fahrreisen, wie es auf der Welt gibt, finden. Wir lehnen diese Idee ab, weil der Leib Christus im Himmel ist. In all unseren verschiedenen Kirchen begegnen wir der tatsächlich Personen und treten durch den Kontakt, den wir mit der göttlichen Natur haben, in eine gesegnete Gemeinschaft mit dem ganzen Christus ein. Aber sein menschlicher Körper bleibt im Himmel lokalisiert. Das steht im Einklang mit der Art und Weise, wie Jesus im Neuen Testament spricht, wenn er sagt, ich gehe weg, aber ich werde bei euch sein. Die Präsenz, die er im Neuen Testament von sich selbst verspricht, ist eine echte Präsenz und echte Gemeinschaft mit seinem Volk. Betrachten Sie noch einmal die Westminster-Sätze. Im Sakrament nehmen wir nicht nur äußerlich an das sichtbare Element teil, sondern auch innerlich durch Glauben, wirklich und tatsächlich, aber nicht fleischlich oder körperlich, sondern geistlich empfangen wir den gekreuzigten Christus und ernähren uns von ihm allem Wohltaten seines Todes. Dem Körper und dem Blut von Christus ist also weder körperlich noch fleischlich in Unter- oder mit Brot und Wein, sondern in wirklich so geistlich für die glaubende Gläubige präsent, wie die Elemente selbst für die äußerlich sind. Aufgrund der Allgegenwart des Sohnes Gottes in seiner Gottheit begegnet wir in Abendmahl wirklich der ganze Christus und werde von Brot des Himmels genährt. Eine letzte Anmerkung zur Abendmahlslehre der römisch-katholischen Kirche. Sie glauben, dass die Messe jedes Mal, wenn sie gefeiert wird, eine Wiederholung des Opfertodes Christi darstellt. Christus wird gleichsam erneuert gekreuzigt. Natürlich lehrt die römisch-katholische Kirche, dass es einen Unterschied zwischen dem unsprüchlichen Opfer, das Jesus auf Golgotha brachte, und der Art und Weise gibt, wie das Opfer in der Messe dargebracht wird. Der Unterschied ist folgende: Auf Golgotha war der Opfertod Jesu ein solches echtes Blut beteiligt. Es war ein blutiges Opfer. Das Opfer, das heute gebracht wird, ist ein Opfer ohne Blut. Dennoch ist es wahre und echte Opfer. Es war dieser Aspekt sowie die Transubstantiationslehre, die im 6. Jahrhundert so viele Kontroverse auslöste, weil die Reformation den Eindruck, dass die Idee einer Wiederholung jeglicher Art der biblischen Konzept, dass Christus eines angeboten wurde, Gewalt angetan habe und für alle. In der römisch-katholischen Sichtweise des Opfercharakters der Messe sahen die Reformation also eine Ablehnung des ein für allemal geltenden Charakters der Opfergabe. die Christus in seinem Sohn Opfer dargebracht hatte. Ich möchte meine Predigt in Zusammenfassung, vielleicht in einen Satz. Gott liebt dich. Gott wurde für dich zum Opfer. Sich mit Gott vereine. Amen.